wird jedoch unter gewissen Auflagen, wie beispielsweise einer Beratung in einer anerkannten Beratungsstelle, nicht strafrechtlich verfolgt. Dagegen engagieren sich verschiedene Gruppen bundesweit in der Bewegung Pro-Choice. Sie organisieren Demonstrationen und fordern die Abschaffung der sogenannten Abtreibungsparagraphen. Compella ist mit dieser Bewegung solidarisch, widmet sich aber einem konkreten Arbeitsfeld.
Also unser Ziel ist nicht, so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf die Abschaffung von Paragraphen 218 zum Beispiel zu lenken, sondern wirklich die praktische Arbeit mit Personen, die einen Abbruch haben möchten.
Neben Geldspenden kann man die Arbeit von Kollektiven wie Compella oder Chachabasha unterstützen, indem man aktiv wird.
Jegliche feministische Arbeit ist unterstützend. Je aktiver, je lauter die Pro-Choice-Bewegung in Deutschland ist, desto mehr vereinfacht sich die Arbeit hier in Leipzig.
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei unseren Interviewpartnerinnen bedanken. Danke für eure Arbeit und dass ihr uns einen Einblick gewährt habt. Beide Kollektive sind einfach über das Internet zu finden.
Es ist kurz nach 9 und ihr hört La Radio, das queere und feministische Programm auf RDL, auf 102,3 MHz, jeden Dienstag um 20 Uhr bis 22 Uhr und in der Wiederholung jeden Mittwoch von 13 bis 15 Uhr. In der ersten Stunde habt ihr gehört über die derzeitige Situation in Polen, den Einfluss der christlichen Rechte auf die Debatte um Schwangerschaftsabbrüche und von Women on Waves, eine niederländische Non-Profit-Organisation, die das Recht auf sichere Schwangerschaftsabbrüche durch medizinische Fachleute befürwortet. In der nächsten Stunde soll es nun um die Kundgebung in Freiburg gehen. Dafür waren wir vor Ort und haben die Redebeiträge für euch aufgenommen. Bevor es losgeht, hört ihr Rebel Girl von Bikini Kill. Heute, am 28. September, dem Safe Abortion Day, begleiten wir das Aktionsbündnis weg mit 218. Es ist eine Freiburger Gruppe feministischer AktivistInnen, die sich für einen sicheren und entkriminalisierten Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen einsetzen. Das diesjährige Motto lautet dabei 150 Jahre Widerstand gegen Paragraph 218. Denn der Paragraph 218, welcher die gesetzliche Grundlage für Schwangerschaftsabbrüche bildet, besteht seit 1871, sprich seit 150 Jahren. Aus diesem Grund baute das Aktionsbündnis heute um 16 Uhr einen Infostand auf. Dabei gab es Plakate, die über die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen aufklären. Und Ziel dabei war es, Irrtümer aufzudecken und Aufklärungsarbeit zu sicheren und entkriminalisierten Schwangerschaftsabbrüchen zu leisten und noch einfach mit interessierten Menschen ins Gespräch zu kommen und sich zu vernetzen. Um 18 Uhr wurde dann eine Kundgebung angemeldet, bei der es Redebeiträge mit verschiedenen Perspektiven auf die globale Situation sowie auch auf die regionale Situation gab und auch viel thematisch passende Musik. Genau, deswegen bleibt gespannt. In den folgenden Redebeiträgen bekommt ihr Einblicke in den historischen Abriss des Paragraphen 218, in die Situation hier in der Region, aber auch in die globale Situation, Informationen darüber, was überhaupt eine sichere Abtreibung ist und auch zur medizinischen Ausbildung.
Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wir sind heute hier, um den internationalen Safe Abortion Day zu feiern und das Thema Abtreibungen gemeinsam in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir sind das Aktionsbündnis Weg mit 218 und wir setzen uns, wie der Name schon sagt, für die restlose Streichung der Paragraphen 218 und 219 des Strafgesetzes ein. Wir fordern, Abtreibungen sollen legal, sicher, kostenfrei und gesellschaftlich anerkannt sein. Ja. Genau, erstmal ein paar organisatorische Infos. Wie ihr seht, haben wir hier einen Infostand aufgebaut. Da gibt es Broschüren, Postkarten, Sticker und Zeug. Genau. Kommt gerne hin, schaut euch die Materialien an, fragt oder wir können Ideen austauschen. Und hier sind noch ein paar Plakate, auch gerne anschauen. Corona ist leider noch nicht vorbei, deshalb tragt bitte alle eine Maske und haltet Abstand, das sollte gehen. Genau, falls ihr noch eine Maske braucht oder sonst gibt es auch noch welche am Infostand und wir haben auch wirklich Betriebsmittel. Genau, dann haben wir auch zwei, drei OrdnerInnen, die erkennt ihr an dem weißen Band um den Arm. Und sonst haben wir auch noch zusätzlich Menschen, die Demo-Tipps machen. Und wir haben auch ein Awareness-Team. Zu erkennen sind die an den lila Käppis oder am eine Liederweste. Wenn ihr euch irgendwie unwohl fühlt, eine Grenze von euch oder einem anderen Menschen überschritten wurde oder ihr euch auch einfach nur austauschen wollt, dann spricht sie gerne und bitte an. Außerdem ist das Awareness-Team auch über eine Telefonnummer zu erreichen bis zum Ende der Kundgebung. Genau, die Telefonnummer steht am Infostand oder ist 0152-589-47113. Ja. Der Safe Abortion Day wurde im Jahr 1990 zum ersten Mal von AktivistInnen in Lateinamerika und der Karibik ausgerufen, um eine Dekriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen zu ermöglichen. Und 2011 bestimmte das Women's Global Network for Reproductive Rights den 28. September zum internationalen Aktionstag. Es ist kein tolerierbarer Zustand, dass das Gesetz zu Schwangerschaftsabbrüchen nach wie vor im Strafgesetz besteht und Abtreibungen somit weiterhin Straftaten darstellen. Eine moderne, sich selbst als gleichberechtigt bezeichnende Gesellschaft muss sich für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen einsetzen. So wie viele Aktivistinnen vor uns, müssen wir auch noch heute für unser Recht auf Selbstbestimmung einstehen, um reaktionären Gruppierungen aus christlich-fundamentalistischen, konservativen oder rechtsgerichteten Kontexten entgegenzuwirken.
insbesondere durch Gesetzesverschärfungen äußern sich diese patriarchalen Interessen. Seit 2020 sind in Polen Abtreibungen de facto verboten. Der US-Bundesstaat Texas hat zum 1. September das sogenannte Erstschlaggesetz verabschiedet. Es verbietet Betroffenen einen Schwangerschaftsabbruch ab der 6. Woche. Die 6-Wochen-Frist bedeutet aber nichts anderes, als dass die Mehrheit der Schwangeren nichts von der Schwangerschaft weiß und diejenigen, die es wissen, haben maximal 2 Wochen Zeit, um einen Abbruch zu organisieren. Doch diese Beispiele sind keine Ausnahme. Vor allem nationalistisch ausgerichtete Regierungen drängen immer mehr darauf, die eigenen Kinder zu vermehren. Gebärfähige Menschen sind und bleiben das Vehikel, ein Mittel zum Zweck, möglichst ohne eigene Rechte. Einige dieser Tendenzen finden sich auch in der bundesdeutschen Debatte wieder. In den letzten Jahren erleben wir nicht nur Repressionen gegen Ärztinnen wie Christina Hähnel, sondern auch eine Verschlechterung des Zugangs zu Schwangerschaftsabbrüchen. Der Paragraph 219a Strafgesetzbuch, das sogenannte Werbeverbot, stammt ursprünglich aus dem Jahr 1933 und verbietet ein Anbieten sachlicher Information durch Ärztinnen und Ärzte. Dies ist ein Eingriff in die Informationsfreiheit und das Recht auf Selbstbestimmung. Erst am 17. September dieses Jahres wurden im Bundesrat über die Initiative der Bundesländer Berlin, Brandenburg, Hamburg, Thüringen und Bremen zur Abschaffung des § 219a abgestimmt und natürlich von der Mehrheit der Länder abgelehnt. Demgegenüber stehen aber Emanzipations- und Selbstbestimmungsbestrebungen von Frauen und queeren Menschen. Sie manifestieren sich nicht nur in erfolgreichen Kämpfen wie in Argentinien und Irland, wo Abtreibung legalisiert wurde, sondern auch in einer bundesdeutschen feministischen Bewegung für sexuelle Selbstbestimmung. Ja, und jetzt hören wir gleich ein paar tolle Redebeiträge. Und genau, der erste Redebeitrag, da geht es um die Geschichte des Paragraphen 218.
Bevor wir uns den ersten Redebeitrag anhören, hören wir aber erstmal ein Lied, und zwar Mi cuerpo es mio von Crudas Cubensi.
Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes? De nosotras. Derechos de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people. Choices. KRUDAS. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina.
Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido.
Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido.
Importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor.
No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui.
Somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui.
Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana.
Hermanas, indias, hermanas.
Das war Mi Cuerpo es Mio von Cruda Scovenzi. Als nächstes hören wir den ersten Redebeitrag auf der Kundgebung, die heute im Zuge des Safe Abortion Days stattgefunden hat. In diesem Redebeitrag wird Paragraph 218 und dessen Geschichte thematisiert.
Im Juni diesen Jahres veranstaltete der Fraktionsbündnis Recht mit 218 einen Gallery Walk, an dem die folgenden Plakate, die ihr auch hier sehen könnt, in Cafés ausgestellt wurden. Sie stellen AktivistInnen vor, die sich seit 1871, also seit Bestehen des Paragraphen 218, für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen einsetzen. Gerne könnt ihr die Plakate mit genauen Infos den AktivistInnen, die für einen sicheren Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen kämpfen, genauer anschauen. Es soll nun ein historischer Abschluss des Paragraphen 218 folgen, der die gesetzliche Grundlage für Schwangerschaftsabbrüche bildet. Nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 trat der Paragraph 218 im Zuge der Verkündung des Reichsstrafgesetzbuches am 15. Mai in Kraft. Damit erfolgte eine systematische Zuordnung der Abtreibung zu den Tötungsdelikten. Das Gesetz beinhaltete, dass eine Schwangere, welche ihre Frucht vorsätzlich abtreibt oder Mutterleibe tötet, mit bis zu 5 Jahren Zuchthaus bestraft wird. Dies wurde scharf kritisiert und FrauenrechtlerInnen, JuristInnen und MedizinerInnen wehrten sich. Mit Kriegsbeginn wurde eine Reform des Paragraphen verhindert und die politische Brisanz der Geburtenentwicklung verstärkte sich. In der Weimarer Republik geriet bisher politisches und gesellschaftliches Gewohntes durcheinander und tradierte Werte und Denkmuster, die auf die herrschende patriarchale Moral wurden erschüttert. Die neue Weimarer Reichsverfassung verbriefte das Wahlrecht für Frauen und ermöglichte in manchen Bereichen Verbesserungen der weiblichen Lebenssituation. Ungewollte Schwangerschaften blieben davon aber unberührt und der Paragraph 218 blieb somit weiterhin bestehen. Am härtesten traf das Abtreibungsverbot die ärmere Bevölkerung. Diese mussten sich an berüchtigte Kurkutschern oder sogenannte Engelmacherinnen wenden oder nahmen, um der steten Gefahr von Denunziation zu entgehen, gefährliche Selbstabtreibung vor. Mit spitzen Gegenständen wie Stricknadeln und Strüppen, alkoholischen Extruden oder Gift. Die Dunkelziffer illegaler Schwangerschaftsabbrüche lag nach Schätzung ab 1918-1919 jährlich bei über 1 Million. Zigtausende erlitten irreversible Gesundheitsschäden oder starben nach dem unsauberen Eingriff. Ungezählte Dienstmädchen, oft Opfer von Vergewaltigungen in ihren häuslichen Anstellungen, gingen aus Angst vor der Schande einer Schwangerschaftssuizid. 1920 standen 2500 Abtreiberinnen vor Gericht. 1925 verzeichnete die Kriminalstatistik 7800. Angesichts dieser dramatischen Verhältnisse formierte sich zu Beginn der Weimarer Republik eine breite außerparlamentarische Massenbewegung gegen den Paragraphen 218. Trotz der beständigen Bemühungen wurde 1926 lediglich die Sprache von Zuchthaus in Gefängnis umgewandelt. Allerdings wurde 1927 die sogenannte medizinische Indikation als zusätzlich eingestuft. Das bedeutete, dass eine Schwangerschaft bei Bedrohung der Gesundheit und des Lebens der schwangeren Person abgebrochen werden durfte, wenn die Folgen nicht anders abwendbar waren. Hier nahmen Ärztinnen eine entscheidende Rolle ein, da diese hier die Deutungshoheit über die Notwendigkeit einer Abtreibung erhielt. Die parlamentarischen und außerparlamentarischen Bemühungen gegen Paragraphen 218 und eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts fanden mit der Machtübernahme durch die NSDAP ein Ende. So war Mutterschaft in der NS-Zeit keine Privatsache, sondern wurde in den Dienst der NS-Politik gestellt. Das Abtreibungsgesetz noch verschärft und der Erwerb von Verhütungsmitteln erschwert. Die Nationalsozialistische Partei verschärfte die Gesetze zur Abtreibung noch. Mit dem Paragraphen 219a kam das Verbot dazu, für Schwangerschaftsabbrüche zu werben. Dadurch wird selbst die Bereitstellung sachlicher und notwendiger Informationen zum Schwangerschaftsabbruch durch Ärztinnen bis heute erschwert. Dieses Werbeverbot wurde vor allem eingeführt, weil viele JüdInnen als Ärztinnen tätig sind und Schwangerschaftsabbrüche anboten und ihnen somit ihre Arbeit erschwert wurde. Der Paragraph 218 wurde 1942 dahingehend verschärft, dass TäterInnen einer Abtreibung zum Tode verurteilt werden konnten, wenn durch den Abbruch die Lebenskraft des deutschen Volkes beeinträchtigt wurde. Schwangerschaftsabbrüche waren jedoch nicht grundsätzlich verboten. Im Gegenteil, vor Gericht angeordnete Zwangsabrüsse waren an der Tagesordnung, sofern die Betroffenen entweder als erbkrank oder als nicht adelig galten. In der BRD gab es ab 1961 die Antibabypille, jedoch nur für verheiratete Frauen, denn außerehelicher Sex war verpönt, Kondome lediglich in Apotheken und quasi nur unter dem Ladentisch erhältlich. Der Kauf galt als anrüchig. Nur wenige Ärztinnen erklärten sich bereit, unter Umständen Pillenprozesse an ledige Frauen auszugeben. Frauen mussten in andere Städte reisen, um diese Ärztinnen aufzusuchen und bekamen häufig nach einem Moralpredigt eben vermeintlich sexuell freizügigen Verhalten. Menschen, die ungewollt schwanger wurden, versuchten mit Stricknadel oder Kleiderbügeln die Schwangerschaft zu beenden. Häufig kam es durch diese Methoden zu Todesfällen. In Deutschland muss es in den 70er Jahren rund 1 Million illegale Abtreibungen gegeben haben. Trotzdem mussten die Betroffenen diese Erfahrung für sich behalten. Zu groß war die Angst, entdeckt und in einem strafrechtlichen Verfahren verfolgt zu werden. Und auch die Angst vor sozialer Ächtung war schwer. Menschen, die abgetrieben hatten, sowie helfende Ärztinnen, waren als MörderInnen vertrieben. Erst in den 1970er Jahren änderte sich die rechtliche Situation, wobei in der DDR und BRD unterschiedliche Wege eingeschlagen wurden. In der DDR wurde durch den Druck von AktivistInnen eine Fristenregelung eingeführt. Jede gebärfähige Person hatte das Recht, bis zur 12. Woche die Schwangerschaft durch einen ärztlichen Eingriff unterbrechen zu lassen, ohne Antragstellung oder Offenlegung der Motive. Nach dieser Frist gilt eine medizinische oder auch schwerwiegende Umstände entsprechende Indikation. In der BRD konnte diese Regelung nicht durchgesetzt werden. 1976 wurde stattdessen eine Indikationsregelung eingeführt. Gebärfähige Menschen durften abtreiben, wenn ihr eigenes Leben oder das des Kindes gefährdet war, wenn die gebärfähige Person von einer Vergewaltigung betroffen war oder die schwangere Person sich in einer psychischen Notlage befand. Mit der deutschen Einigung mussten zwei konkrete Gesetzgebungen bezüglich Schwangerschaftsabbrüchen vereinheitlicht werden. So wurde 1995 das Schwangerschaftskonfliktgesetz eingeführt, welches verbunden ist mit Indikation und Fristenregelung sowie Pflichtberatung. Letztlich bleibt § 218. Durch diese Kriminalisierung sind immer weniger Ärztinnen bereit, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Ärztinnen, welche nach wie vor Werbung machen, also einfach über Schwangerschaftsabbrüche informieren, können nach § 219a verurteilt werden. So erlangt zum Beispiel Christina Hähnel Bekanntheit, die 2017 zu 40 Tagessätzen verurteilt wurde. In der Urteilsbegründung lautet es, schwangere Menschen seien durch ihre hormonelle Situation nicht in der Lage, frei zu entscheiden. Hähnel wehrt sich und steht aktuell vor das Bundesverfassungsgericht. Letztlich musste sie die Information zu Schwangerschaftsabbrüchen von ihrer Webseite dennoch entfernen. Es ist nicht tolerierbar, dass diese extrem veraltete und die körperliche Selbstbestimmung verachtende Gesetzgebung nach wie vor im Strafgesetz besteht und Abtreibung kriminalisiert. Wir führen diesen Kampf nun seit mindestens 150 Jahren. Abtreibungen sind nicht so für Menschen, die schämen müssen. Wer eine Schwangerschaft nicht austragen will, muss das auch nicht. Und genau daher sind wir heute hier. Kein weiterer Geburtstag für § 218. Your body, your choice.
Zwischen den zwei Redebeiträgen hören wir uns erstmal im Manzen-Lesben-Schlampe von Deutsche Leichen an.
Ich bin nicht der blöde Helmut.
Weiter geht es mit einem Redebeitrag, der thematisiert, was überhaupt eine sichere Abtreibung bedeutet und wie die Situation hier in und um Freiburg aussieht.
So, dann machen wir weiter. Wir hören jetzt einen Redebeitrag zur aktuellen Lage. Was ist eine sichere Abtreibung? Wie sicher sind Abtreibungen in Deutschland? Außerdem Einblicke zur Situation hier in der Region und zur medizinischen Ausbildung.
Der Zugang zu einem sicheren Schwangerschaftsabbruch wird unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation, den Vereinten Nationen und der Internationalen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe als ein essentieller Bestandteil der Verwirklichung des Rechts auf reproduktive Gesundheit gesehen. Aber was macht eine sichere Abtreibung aus und wie sicher sind Abtreibungen hier bei uns? Ein sicherer Schwangerschaftsabbruch und der Zugang dazu umfasst viele, teilweise komplexe Indikatoren. Für Deutschland anwendbar sind beispielsweise folgende. Die gesetzlichen Regelungen, also sind Abtreibungen grundsätzlich überhaupt erlaubt? Welche rechtlichen Einschränkungen gibt es und für wen? Die Versorgungslage, also gibt es ausreichend und flächendeckend ÄrztInnen und oder Kliniken, die Abbrüche durchführen? Gibt es Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten? Der Zugang zu Informationen, also sind Informationen über Schwangerschaftsabbrüche leicht und barrierearm zugänglich und verständlich? Ermöglichen die verfügbaren Informationen eine selbstbestimmte Entscheidung? Die Kostenübernahme, also werden Schwangerschaftsabbrüche zum Beispiel von Krankenversicherungen übernommen? Welche Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung gibt es bei nicht vorhandener staatlicher Krankenversicherung oder Armut? Die Qualität und Sicherheit der angewendeten medizinischen Verfahren. Also, sind die verwendeten medizinischen Verfahren nach aktuellem Standard? Gibt es Wahlmöglichkeiten zwischen Verfahren? Gibt es eine adäquate Vor- und Nachsorge? Gibt es Leitlinien oder Handlungsempfehlungen für ÄrztInnen und anderes medizinisches Personal? Ihr merkt vielleicht schon, dass bei einigen Punkten, die ich gerade aufgezählt habe, in Deutschland durchaus große Missstände herrschen. Die Gesetzeslage. Der Paragraph 218 kriminalisiert weiterhin die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen. Die Versorgungslage. Innerhalb der letzten Jahre ist die Anzahl an ÄrztInnen, die Abbrüche durchführen, drastisch gesunken. Der Zugang zu Informationen. Der Paragraph 219a schränkt weiterhin die Bereitstellung von Informationen durch ÄrztInnen stark ein. Die Kostenübernahme. In Deutschland werden Abbrüche nicht von den Krankenkassen übernommen. Es gibt lediglich für GeringverdienerInnen die Möglichkeit einer Kostenbeteiligung auf Antragstellung. Die Qualität und Sicherheit der medizinischen Verfahren. Es gibt keine offiziellen Leitlinien zur Durchführung einer Abtreibung, weder der operativen noch der medikamentösen. Außerdem ist ein Medikament, welches für den medikamentösen Abbruch benötigt wird, nicht offiziell für diesen Zweck zugelassen und kann daher nicht einfach in Apotheken besorgt werden, sondern muss über internationale Apotheken kompliziert beschafft werden. Ich will euch im Folgenden noch einen Einblick in die Lage zu Schwangerschaftsabbrüchen im Raum Freiburg und Südbaden sowie der medizinischen Ausbildung geben und meine Wut über die bestehenden Missstände mit euch teilen. Zunächst einmal, im Stadtkreis Freiburg gibt es keine Klinik, die Schwangerschaftsabbrüche nach Beratungsregelung durchführt. Keine. Das ambulante OP-Zentrum, wo schätzungsweise die meisten dieser Eingriffe im Raum Südbaden durchgeführt werden, liegt im Freiburger Umland in einer umgebauten Mietwohnung. Erreichbar ist der Ort vor allem mit dem Auto. Anfahrtsstrecken von bis zu 60 Kilometern sind keine Seltenheit. Menschen, die kein eigenes Auto besitzen, müssen lange und vor bzw. nach einer Operation beschwerliche Wege in Kauf nehmen. Und da die Personen nach der OP nicht unbegleitet nach Hause gehen sollen, stellt sich auch immer die Frage nach einer Begleitung. Nicht selten warten PartnerInnen, zum Teil mit Kindern, stundenlang auf dem Parkplatz vor der Tür. Gerade für Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen oder die mehrfach diskriminiert und marginalisiert sind, wird dies zum großen Problem. Wie in vielen anderen Bereichen verschärft auch hier die Pandemie die Lage. Der Ort wirkt aufgrund der Lage wie ein Versteck, weit weg vom Blick der Öffentlichkeit. Komfortabel nur für diejenigen,
die sich nicht mit der Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen befassen müssen oder wollen. Doch auch wenn das OP-Zentrum so weit weg von jeder Öffentlichkeit zu liegen scheint, von Angriffen durch selbsternannte LebensschützerInnen, bleibt der Ort nicht verschont. In den vergangenen Jahren gab es mehrfach Vorfälle. Scheiben wurden eingeschlagen, Wände beschmiert. Ein weiteres Problem ist der Mangel an ÄrztInnen, die Abbrüche anbieten. Dies betrifft unsere Region ganz akut. Vor allem mangelt es hier an Nachwuchs. ÄrztInnen operieren zum Teil weit über das Rentenalter hinaus, weil sie fürchten, dass die Versorgung sonst gänzlich zusammenbrechen könnte. Auch von Seiten des pflegerischen und administrativen Personals besteht oft wenig Bereitschaft, in einem Zentrum, wo Abtreibungen durchgeführt werden, zu arbeiten, sodass Personalmangel und damit Überarbeitung ein ständiges Problem darstellt. Damit zusammenhängt, entstehen nicht zuletzt auch Wartezeiten und Terminstau. In einer so zeitkritischen, belastenden Situation ist dies nur eine weitere nicht zumutbare Hürde für ungewollt Schwangere. Nach meiner Erfahrung hängt die Aufrechterhaltung der Versorgung häufig am großen Engagement Einzelner. Und das ist kein Zustand. Ein weiteres Thema, welches natürlich nicht nur unsere Region betrifft, sondern deutschlandweit existiert, ist die nicht existente Thematisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in den medizinischen Ausbildungen. Obwohl der Schwangerschaftsabbruch einer der häufigsten Eingriffe in der Gynäkologie ist, wird er nicht explizit im Studium oder der Fachärztinnenausbildung gelehrt. Auch in medizinischen Lehrbüchern ist die Informationslage dünn. Dies liegt wohl zum einen an der Stigmatisierung des Eingriffs durch restriktive Gesetzgebung und öffentlichen Diskurs, zum anderen aber sicher auch am Mangel einer Leitlinie. Es kann nicht sein, dass es zu einem so wichtigen medizinischen Verfahren wie dem Schwangerschaftsabbruch keine evidenzbasierten und von den Fachgesellschaften verabschiedeten Leitlinien und Handlungsempfehlungen gibt. Eine sichere Abschreibung muss medizinischen Standards und Werkzeugen der Qualitätssicherung unterliegen. Um sichere Schwangerschaftsabbrüche zu gewährleisten, brauchen wir eine flächendeckende Versorgung, die staatlich gesichert ist, und Wahlmöglichkeiten beim Verfahren und durchführenden ÄrztInnen. Wir brauchen sichtbare, für einen operativen Betrieb adäquat ausgestattete Orte, wo die Durchführung dieses lebenswichtigen Eingriffs gewährleistet werden kann. Wir brauchen einen barrierearmen Zugang zu Informationen, die eine selbstbestimmte Entscheidung unterstützen, keine Zwangsberatung. ÄrztInnen müssen ohne Angst vor Kriminalisierung über Abbrüche informieren können, also weg mit § 219a. Wir brauchen eine vollständige Kostenübernahme von Schwangerschaftsabbrüchen durch die Krankenkassen, am besten auch gleich noch von Verhütungsmitteln. Wir brauchen medizinische Leitlinien und Lehre. Schwangerschaftsabbrüche gehören raus aus dem Strafgesetzbuch und rein in die medizinische Ausbildung. Wir brauchen ein Ende der Stigmatisierung und des Schweigens über Abtreibungen in medizinischen Berufen. Insbesondere ÄrztInnen müssen Verantwortung übernehmen dafür, dass sie nicht nur die Durchführung, sondern schon die reine Beschäftigung mit dem Thema verweigern. Der ärztliche Beruf ist politisch, nicht nur, wenn es um Abtreibungen geht. ÄrztInnen werden im öffentlichen Diskurs gehört und ernst genommen. Es werden ihnen Kompetenzen zugesprochen, die über das rein medizinische hinausgehen. Diese Tatsache muss genutzt werden, um sich öffentlich zu positionieren, um sich für körperliche Selbstbestimmung und gegen eine sexistische, antifeministische Praxis auszusprechen. Und nicht zuletzt brauchen wir natürlich grundsätzlich ein Ende der Kriminalisierung von Abtreibung. Wir fordern die Politik auf, nach 150 Jahren feministischen Kämpfen endlich zuzuhören und sich ernsthaft mit der Verbesserung der Lage zu Schwangerschaftsabbrüchen zu beschäftigen. Und das geht nur, wenn die Paragraphen 218 und 219 ersatzlos aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. Die Aufrechterhaltung patriarchaler Kontrolle über Körper darf nicht weiter dem Recht auf reproduktive Gesundheit und Selbstbestimmung übergeordnet werden. Wir sind hier, weil wir wütend über all diese Zustände sind und weil wir sie nicht weiter hinnehmen werden. Lasst uns gemeinsam laut sein. Weg mit Paragraph 218, her mit der Selbstbestimmung.
Raise your fist and raise your voice. Hey, Ali, hey, Schulz, raise your fist and raise your voice. Hey, Ali, hey, Schulz, raise your fist and raise your voice. Hey, Ali, hey, Schulz, raise your fist and raise your voice. Vielen Dank für diesen super Redebeitrag, der uns gezeigt hat, wie extrem prekär diese Lage ist und wie wichtig, dass wir weiter dafür kämpfen. Gleich machen wir weiter mit unserem dritten und letzten Redebeitrag.
Der dritte und damit letzte Redebeitrag thematisiert die globalen Kämpfe rund um den Safe Abortion Day und einen sicheren Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen.
Darin geht es um eine internationalere Perspektive auf Abtreibungen, die Situation in Lateinamerika, warum der Safe Abortion Day überhaupt am 28. September ist und generell einfach einen Überblick über die verschiedenen Länder und Situationen sowie ihre Gesetzeslagen in Südamerika.
Der Safe Abortion Day heißt ja International Safe Abortion Day. Deswegen war es uns wichtig, noch so eine kleine internationale Perspektive reinzunehmen. Manchmal denkt man hier vor Ort, in Deutschland ist schon alles so einigermaßen okay, auch wenn man dann feststellt, nee, ist noch nicht okay. Aber es lohnt sich auch immer, ne, den Blick zu weiten, wie geht es denn anderen Leuten, wo stehen die gerade mit ihren Frauenrechten, mit ihren Bewegungen und so weiter. Wir haben uns Lateinamerika rausgesucht, stellvertretend, weil dieser Kontinent ja einfach eine große Bedeutung auch hat für viele feministische Themen. Einmal auch für diesen Tag heute, 28. September. Wir haben vorhin schon gehört, dort ist so der Ursprung gewesen, Lateinamerika, genau genommen in Brasilien. Also wir erinnern an einen Tag am 28. September 1871. Da gab es ein Gesetz vom Senat verabschiedet, das Lei do Ventre Livre, also das Gesetz des freien Bauches. Das ist ja immer noch so, ne, einer unserer Slogans, mein Bauch gehört mir, der freie Bauch und so weiter. Ganz interessant, dort der freie Bauch war aber ein bisschen anders noch gemeint, und zwar war das ein Gesetz, dass Sklavinnen, die Kinder gebären, dass deren Kinder dann frei sind. Also nochmal ein bisschen eine andere Bedeutung vom freien Bauch, aber es ist, ich finde, trotzdem passend, diese Themen so zusammenzunehmen. Ja? Damals war die Kindersterblichkeit bei Sklavinnen über 90%, also in der Wirklichkeit hat es noch nicht so viel bewirkt, weil diese Kinder oft gestorben sind, bevor sie dann in Freiheit sein durften. Freiheit in Anführungszeichen, also die Besitzer damals durften entweder eine Abfindung vom Staat sich holen lassen oder zumindest bis zum 21. Lebensjahr für sich arbeiten lassen, und dann wurden sie in die Freiheit entlassen. Also das ist so eine Verbindung auch zur Sklaverei, die in Südamerika, Lateinamerika oft auch Verbindungen hat zum Feminismus und zu vielen Themen. Ne? Das ist dort immer mit präsent, und deswegen finde ich das eigentlich ganz passend, dass es ja so der Ursprung von dem heutigen Tag ist. Warum ist Lateinamerika noch passend? Es ist der Kontinent, also eine Region, in der das Verbot von Abtreibungen so verbreitet ist. 90% der Frauen oder Menschen im gebärfähigen Alter leben in Ländern, in denen ein Abbruch der Schwangerschaft gänzlich verboten ist und nur in Ausnahmesituationen möglich ist. Es gibt ein paar Ausnahmen, das sind Uruguay, Guyana und Französisch-Guyana. Da ist die Abtreibung legal. Wir werden später noch mehr dazu hören. Aber in vielen anderen Ländern, vor allen Dingen in Zentralamerika und in der Karibik, ist es sehr, sehr strikt. Zum Beispiel El Salvador, Nicaragua, Dominikanische Republik, Honduras, Haiti, Suriname. Das sind ja Länder, wo es sehr, sehr strikt ist, wo man ja des Mordes für schuldig befunden wird und zum Teil bis zu 30 Jahren Haft verurteilt bekommt. Es gibt eine Geschichte aus El Salvador, wo das einer Theodora passiert ist, und ihre Geschichte war sogar so, dass es eine Totgeburt war. Aber weil man dann den Frauen unterstellt hat, sie hätten abgetrieben, ist sie trotzdem verhaftet worden. Also oft auch eine Entschuldigung, überhaupt Frauen zu verfolgen. gibt ein Land, was aktuell in den letzten Jahren ganz wichtig ist für die feministischen Bewegungen, das ist Argentinien. Wir haben in Argentinien den Peronismus, war mal rechts, mal links in der Geschichte. Aktuell haben wir den Präsidenten Alberto Angel Fernández, das ist ein linksinterpretierter Peronismus. Und der hat es in seinem Wahlkampf versprochen, er wird jetzt endlich was für die Schwangerschaftsabbrüche tun, einen legalen Zugang, kostenlosen Zugang. Sein Vorgänger Mauricio Macri hat es auch versucht, was interessant ist, weil er nicht dem linken Lager zugerechnet ist, sondern eher neoliberal. Ja? Aber in Argentinien passieren manchmal Dinge, die sind manchmal Vorreiter, obwohl sie so katholisch sind. Und es ist etwas, was auf den Schultern steht von 30 Jahren Frauenbewegung in Argentinien. Die sind wirklich seit Jahrzehnten dran. Es gab immer wieder Vorstöße. Es ist einmal durch den Kongress gegangen und dann in der zweiten Kammer im Senat ist es durchgefallen. Aber man hat so in den letzten Jahren gemerkt, da bewegt sich was. Und das hat, und das macht Argentinien eben so wichtig, hat da einfach Ausschlag auf die anderen Länder auch gegeben. Das nennt man so die Marea Verde. Also in Argentinien haben die, wir haben hier ganz viel Lila, in Argentinien haben die Grün, Verde. Und dort laufen die feministischen Bewegungen alle mit grünen Tüchern herum. Auch in Chile, in anderen Ländern. Und in Argentinien haben sie es jetzt geschafft. Letztes Jahr im Dezember ist es jetzt auch endlich durch die zweite Kammer gekommen. Das heißt, ja, ein großes Land. Ja, ich habe vorhin die Kleinen genannt, Uruguay, Guyana und so weiter, das sind die kleinen Länder, aber Argentinien ist wirklich ein Player. Also das ist echt eine große Nummer. So. Genau, also wo man dann in anderen Bewegungen einfach merkt, da geht, also die Richtung ist irgendwie klar. So, ne? Nachbarland Chile vielleicht noch. Da hat sich die ehemalige Präsidentin Bachelet einmal hinreißen lassen, dass das jetzt auch irgendwann mal durchgeführt, also ja, durchkommen sollte. Sie sind, ja, okay. Genau, man wird es dort noch nicht schaffen durch das Parlament, aber man merkt so die ersten Politiker lassen, also machen Zugeständnisse oder so, ja. Und was bisher in der Verfassung in Chile verankert ist, dass ein Gesetz, was Geld kostet, vom Präsidenten höchstpersönlich unterzeichnet werden muss. Das heißt, so die ersten Vorstöße waren, wir möchten Schwangerschaftsabbrüche legalisieren, aber nicht wie in Argentinien gratis, sondern wir versuchen das erstmal nur über die privaten Kliniken, weil man sonst von dem Präsidenten so abhängig ist. Das ist in Chile in ganz vielen, eigentlich alles zeigt immer auf die Verfassung. Ja, und in Chile, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, ist ja einmal so der soziale Ausbruch gewesen, wo alle auf einmal auf der Straße standen. Da geht es um tausende von Themen, Universitäten, freier Zugang zu Bildung, zum Gesundheitssystem. Also es ist ja das ganze Land stand auf der Straße und es wurde aber immer wieder getragen, auch von den feministischen Bewegungen. Das hat man dort immer wieder gesehen. Ne? Also ohne die Frauen geht dort gerade gar nichts. So. Genau, also das ist so einmal dort die Hoffnung. Und jetzt haben sie ein Plebiszit gehabt, dass es eine neue Verfassung gibt. Und so, man hofft so im gleichen Aufwärtsstreit, dass was in Bewegung kommt. Also im Süden von Südamerika zieht das in eine progressive Richtung. Nichtsdestotrotz, ich mache jetzt einmal nochmal die Reise zurück nach Brasilien. Gibt es natürlich auch immer Gegenbewegungen. Ne? Und da ist Brasilien auch so ein wichtiger Akteur, weil das dort auch einfach die internationalen Fäden, die Vernetzung auch zusammentreffen. Vor allem von der evangelikalen Kirche, also die haben wahnsinnigen Zulauf. Wir kämpfen ja oft so gegen katholische Glaubenssätze, die wir irgendwie noch so in uns drinstecken haben. Dort ist evangelikalen und interessant der Bolsonaro, der sich auch vertaufen lassen und so weiter.
das ist ein Netzwerk, was dort extrem von diesen neuen Kirchen auch vorangetrieben wird und wo man, wenn man sich diese Netzwerke anschaut, auch sieht, ja, dass es da auch Verbindungen hier nach Deutschland gibt. Dann komme ich wieder hierher zurück. Es ist ein medizinisches Thema, es ist ein Bildungsthema, es ist ein internationales Thema und es ist ein politisches Thema. Und ich glaube, das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, einfach nur sozusagen, ach mein Gott, ich habe meine Familienplanung, das ist meine Idee, mir geht's gut damit, der Rest ist mir egal, so. Ja, es ist einfach ein globales Thema, was uns wichtig ist, ich hoffe euch auch. Und genau, einmal noch ein kleines Schlusswort. Dankeschön.
Die Kundgebung endete gegen 7 Uhr. Es waren sehr viele Menschen da. Die Gegendemonstration der LebensschützerInnen war vergleichsweise sehr, sehr, sehr klein. Es war nur eine Handvoll Menschen da. Es sind danach noch ein paar Menschen geblieben, haben Musik gehört, sich den Infostand angeguckt. Es war rundum eine erfolgreiche Aktion. Um am Ende dieses Tages die körperliche Selbstbestimmung zu feiern, hören wir als letztes My Body, My Choice von Pussylicker. 1, 2, 3, 4. My body, my choice. Pro Familia war an dem Tag den ganzen Tag am Platz der alten Synagoge und hat dort einen Infostand aufgebaut. Daher hören wir auch jetzt noch in ein Interview mit Menschen von Pro Familia rein.
Ja, hallo. Möchtet ihr euch erstmal kurz vorstellen, bevor wir mit dem Inhaltlichen beginnen?
Ja. Mein Name ist Paula Haag. Ich arbeite bei Pro Familia in Freiburg im Fachbereich Schwangerschaft und Geburt.
Mein Name ist Erika Zippel, ich arbeite ebenso bei Pro Familia Freiburg, auch in der Schwangerschaftsberatung und Schwangerschaftskonfliktberatung der sogenannten.
Der sogenannten?
Deshalb, weil nicht immer sich Frauen an uns wenden mit einem Konflikt. Manche Frauen müssen die Beratung in Anspruch nehmen, selbst wenn sie klar entschieden sind, dass sie eine ungewollte Schwangerschaft nicht fortsetzen wollen, weil es die Gesetzgebung immer noch so vorschreibt. Und deshalb sind wir heute hier am Safe Abortion Day.
Bevor wir darauf eingehen, was beinhaltet eure Arbeit denn sonst auch?
Also abgesehen von der Schwangerschaftskonfliktberatung machen wir ganz viel sozialrechtliche Beratung zum Thema alles rund ums Elternwerden und schwanger sein, sozialrechtliche Fragen zum Thema Elterngeld, Elternzeit, Arbeitsplatzgestaltung und finanzielle Hilfen, die es eben gibt in der Schwangerschaft für manche Familien. Also das umfasst unser Fachbereich. Infoveranstaltungen zu den Themen.
Psychologische Beratung bei Bedarf, wenn es wirkliche Konflikte in der bestehenden Schwangerschaft gibt. Ja.
Ich stelle es mir ja nicht ganz einfach vor, so eine Arbeit zu machen. Ihr hattet ja auch in der Vergangenheit Probleme mit sogenannten Lebensschützenden.
Ja, wir nennen diese Gruppe Abtreibungsgegnerinnen oder Schwangerschaftsabbruchgegnerinnen.
Möchtet ihr da erzählen, wie es aktuell aussieht? Bereiten die euch immer noch Probleme? Oder?
Also jetzt speziell in unserer Beratungsstelle hier in Freiburg, da ist es eigentlich ruhig geworden. Da gab es ja direkte Anfeindungen in der Vergangenheit, dass die uns als BeraterInnen und auch die Klientin angesprochen haben und angegangen sind, aber das ist seit ein paar Jahren eigentlich ruhig.
Weil bei uns ein Annäherungsverbot gerichtlich erwirkt wurde. Ich glaube, wir waren eine der ersten Städte hier im badischen Raum, baden-württembergischen Raum, wo dieses Annäherungsverbot durchgesetzt wurde. Ja. Und daher ist es ruhig geworden. Ja.
Und jetzt kommen wir zum Anlass des heutigen Tages. Weshalb seid ihr denn hier jetzt vertreten?
Also heute ist ja der internationale Safe Abortion Day und wir wollen uns dafür einsetzen, dass der Paragraph 218 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wird. Dass Schwangerschaftsabbruch legal wird für Frauen und dass die Beratungspflicht sozusagen, also damit entfällt und die medizinische Versorgung vor allem auch von den Frauen dadurch wieder Aufschwung bekommt.
Ja.
Und das ist jetzt das, was hat es mit den 150 Jahren auf sich?
Solange existiert der Paragraph 218 im Strafgesetzbuch und das ist jetzt ein Negativjubiläum. 150 Jahre zu lange. Paragraph 218.
Und könnt ihr euch vorstellen, warum es so eine lange Zeit braucht, das überhaupt über Bord zu werfen? Oder warum dieser Paragraph jetzt 150 Jahre Bestand hat?
Also ich persönlich, ich sehe überhaupt keinen Grund dafür. Ja, das ist eine Interessensschieflage. Ja, einfach der Politik, das Bundesverfassungsgericht spielt da meiner Einschätzung nach ganz erheblich negativ mit. Und ich kann nicht nachvollziehen, was dagegen spricht, Frauen ihr Selbstbestimmungsrecht zu gewähren, auch in der Entscheidung über eine nicht gewollte eingetretene Schwangerschaft. Dieser Paragraph 218 richtet sich gegen das Selbstbestimmungsrecht. Männer spielen in dieser ganzen Haltung gar keine Rolle und ihre Verpflichtung dazu beizutragen, dass Schwangerschaften nicht ungewollt entstehen, das ist für mich eine absolute Schieflage in der Gesetzgebung. Ja.
Es ist so, als müsste man die Frauen durch die Beratungsregelung vor sich selber schützen,
ja,
eine eigenständige Entscheidung zu treffen, als wären sie nicht irgendwie selbstdenkende Wesen. Also.
Und wie sieht es aktuell in der gesamten politischen Debatte aus? Seht ihr da gerade, dass sich in nächster Zeit etwas ändern wird und dieses Gesetz gekippt wird?
Ja, das kommt darauf an, wie sich unsere Regierung zusammensetzen wird. Also ich weiß von der Partei der Grünen, noch mehr, noch klarer von der Partei Die Linke, dass die ganz klar für die Abschaffung des Paragraphen 218 sind, aus dem Strafgesetzbuch heraus, 219a sowieso. Die FDP bezieht sich nur auf 219a. Die SPD hat sich als ein bisschen wankelmütig erwiesen, solange sie noch in der Mitregierung war mit der CDU, haben die einen Rückzieher gemacht, als es darum ging, den 219a schon zu verändern, massiv zu verändern und nicht so zu wenig geändert haben, wie es jetzt der Fall ist. Die CDU ist dafür, das so zu lassen. Also es kommt sehr darauf an, ob wir die SPD in ihrer Haltung stärken, wenn die eine der Regierungsparteien werden wird. Und vor allem also die Einflussnahme der Parteien, die wirklich Frauenrechte vertreten, und das höre ich im Moment besonders stark von der Linken und von den Grünen, dass wir die stärken und vor allem Frauen dafür auch wieder aufstehen und sich bewusst werden, wie die Gesetzgebung eigentlich aussieht. Ja, dass sie immer noch durch den 218er im Strafgesetzbuch verpflichtet sind, eine Schwangerschaft auszutragen. Das ist eine gesetzlich vorgegebene Verpflichtung und das kann nicht sein. Ja, das kann nicht sein.
Und wie sieht jetzt der weitere Tag, Abend für euch aus?
Also wir sind jetzt hier noch bis 18 Uhr und dann gibt es eine Kundgebung.
Von dem Bündnis gegen den Paragraphen 218 hier in Freiburg. Sehr viele junge Frauen.
Genau, auch ich glaube ab 18 Uhr hier.
Und ihr seid auch Teil des Bündnisses?
Ja. Wir sind die Pro Familia Freiburg, aber sehr bündnisnah in dieser Frage.
Ja. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte, die ihr noch an unsere Hörerinnen und Hörer richten möchtet?
Ich würde sagen, Frauen, nehmt euer Selbstbestimmungsrecht in allen Aspekten dieses Lebens in Anspruch. Ja.
Das war's auch schon mit der heutigen Sendung La Radio. Ich hoffe, ihr hattet einen kämpferischen Safe Abortion Day. Vielen Dank euch fürs Zuhören.
Bei uns hören wir jetzt voll. Ich kann nicht mehr sitzen.
Bei uns hören wir jetzt voll.
Ich kann nicht mehr sitzen.
Das war
La Radio.
Oh nein.
Oh nein, die Sendung ist vorbei.
Ist denn jetzt schon vorbei?
Ist das jetzt schon?
Ah, ja. Wie, das war's jetzt schon?
Das war's schon.
Oh, schade.
What? Bis nächste Woche.
IUD, stay in school, 'cause it's the best. IUD, SIS, stay in school, 'cause it's the best. IUD, SIS, stay in school, 'cause it's the best. IUD, SIS.